Solange sich unsere Jugendlichen hinsetzen, möchte ich noch die Gelegenheit nutzen. Vielleicht ist es für manchen zu früh. Das sind auch keine Abschiedsworte, aber ich möchte jetzt einfach die Gelegenheit nutzen und natürlich in erster Linie einfach Gott persönlich ganz herzlich danken, dass er uns diese Tage hier geschenkt hat. Das ist wirklich etwas Besonderes, etwas Wertvolles, etwas sehr Kostbares. Und ich hoffe, ihr könnt das mit mir einfach aus tiefem Herzen sagen, wie David, der mal den Psalm 27 geschrieben hat und dann im Vers 4 gesagt hat, eins bitte ich vom Herrn, das hätte ich gern, dass ich im Haus des Herrn bleiben möge mein Leben lang, zu schauen die schönen Gottesdienste des Herrn und seinen Tempel zu betrachten. Eins hat David sich gewünscht, im Haus des Herrn zu bleiben. Und ich wünsche, dass das auch uns so geht. Ich möchte euch an der Stelle ganz herzlich danken, dass ihr gekommen seid. Gott sei Dank hatten wir einfach den Mut, keine Anmeldung, keine Anfrage auch nach dem Anmeldeschluss abzulehnen. Und das war richtig. Und Gott hat wirklich Gnade geschenkt. Wir sind wirklich über jeden Einzelnen froh, der in den Tagen hier gewesen ist. Und ich möchte euch einfach auch sagen, ihr seid, ich denke, es geht den Brüdern auch so, wirklich eine große Freude und eine große Ermutigung, ein großer Segen für uns. Also mir geht's persönlich so, ich bin wirklich sehr gesegnet von euch, von dem, was ihr gesagt habt, vielleicht in Zeugnissen oder durch Liedbeiträge oder durch die Andachten, die ihr gemacht habt. War sehr wirklich angetan, wie ihr fleißig in der Küche mitgeholfen habt. Die Liste war am Sonntag sofort gefüllt und das hat mir einfach gezeigt, dass dieses Motto Gott dienen heute auch ja ein Stück weit einfach auch ein Wunsch in eurem Herzen ist, das auch praktisch zu leben. Und manchmal sind es vielleicht kleine, unscheinbare Dinge, aber man hat, also ich habe zum Beispiel zwei, dreimal bei den Jungs in die Küche reingeschaut und man hat gemerkt, ihr habt das echt mit Freude gemacht. Und wir sind euch sehr dankbar, ihr habt uns, den Schwestern in der Küche, wirklich viel Arbeit abgenommen. Natürlich genauso auch die Mädchen mit dem Tischdecken und Gott soll das einfach euch vergelten. Es war für uns eine große Hilfe und einfach ein Segen. Dann möchte ich gleich noch kurz etwas zum Dienstag sagen. Habe mich bewusst ein bisschen umgehört. Natürlich habe ich nicht mit so vielen gesprochen. Ich habe von den Mädchen überwiegend positive Feedbacks bekommen, dass es gut war, mal so einen getrennten Nachmittag zu machen. Wir hatten leider für die Mädels kein Volleyballnetz. Das habe ich zu Ohren bekommen und vielleicht können wir das ein anderes Mal anders machen. Und von Jungs war das Feedback so, teils, teils. Und ich bin dankbar auch für Feedbacks, die ja nicht kritisch war, aber einfach wo Bemerkungen waren, die einfach auch mich zum Nachdenken angeregt haben. Und ich denke, ich kann zusammen mit Paul sagen, es war einfach ein Wunsch in unserem Herzen. Und er ist immer noch da, einfach in euch, junge Männer, eben den Wunsch zu wecken, Männer zu werden. Männer nach dem Herzen Gottes. Dass euch nicht irgendwelche Dinge dieser Welt gebunden halten, dass ihr nicht Angst habt, dass ihr nicht schwach seid, sondern, das heißt in Epheser 6, Vers 10, zuletzt, meine Brüder, seid stark in dem Herrn. Nicht in euch selbst, nicht hier, ja, sondern in dem Herrn. Und Paul hat ja diesen Vers ja auch erwähnt gehabt und das ist ja eben ein Zeichen dafür, was für ein Zeitgeist heute ist. Wenn wir uns an das Thema vom letzten Jahr erinnern, die Welt war ein ganz wesentlicher Punkt, der Geist dieser Zeit. Und diese Veränderung in, auch in, selbst in einer Bibel, ja, wo nicht mehr drin steht, seid wacht, steht im Glauben, seid männlich und seid stark, sondern das Wort männlich einfach rausgenommen wird und einfach mutig dasteht, das ist einfach eine Abschwächung. Und deswegen, wenn ihr vielleicht nicht so viel mitgenommen habt, wie ihr euch gewünscht habt, aber nehmt dann wenigstens diesen Vers mit. Das ist Gottes Wort und Gottes Willen, eine Ermahnung an uns alle, aber eben besonders an die jungen Männer. Seid männlich und seid stark. Ich hatte eigentlich vor, heute zwei Bilder zu zeigen. habe aber das versäumt, das rechtzeitig auf den Laptop zu ziehen, und so ist unsere Kamera zu Hause. Aber wir sind alle jung und haben bestimmt eine ganz gute Vorstellungskraft, können alle dreidimensional denken, und möchte das einfach zur Einleitung des Themas Gott kennt dich kurz beschreiben. Es ist ein kleines Bild von unserem Zuhause. Und zwar haben wir unter anderem Wohnzimmer in unserer Wohnung, die wir mieten. Da ist ein Ecksofa drin, da ist so eine kleine Wohnwand drin, ein Tisch in der Mitte. Und auf der einen Seite von dem Wohnzimmer steht so ein Computerschrank. Den hatte meine Frau schon, bevor sie geheiratet hat, und da steht unser Drucker drin und unser Laptop und so weiter. Und dieser Computerschrank hat bei uns eine ganz interessante Funktion angenommen. Und zwar bin ich jemand, der es überhaupt nicht mag, es ist nicht meine Stärke, Papiere zu machen. Oh, Lohnsteuererklärung oder sowas, furchtbar. Ich bin froh, dass es Menschen gibt, die anders sind. Ich habe da schon öfters Hilfe erfahren. Aber dieser Computerschrank hat bei uns so nach einer Zeit so eine Funktion bekommen, ohne dass wir es bewusst gemacht haben. Wenn wir zum Beispiel Besuch bekommen haben und bei uns irgendwo ein Brief rumlag oder sonst irgendeine Sache, vielleicht eine Überweisung, die noch nicht gemacht wurde, dann wurde das einfach bei uns im Computerschrank gesteckt. Und ich habe jetzt schon etwas länger Elternzeit, und dann habe ich mir mal vorgenommen, den aufzuräumen. Und ich war so richtig glücklich, als da Ordnung in dem war. Ich habe halt alles rausgeräumt und muss aber sagen, dass es noch so ungefähr 2 Stapel an Papieren gibt, die ich noch nicht verarbeitet habe. Und jedes Mal, wenn zu uns Besucher kommen, oder ich beschreibe es anders, wenn ich dann so einen ganz normalen Wochentag habe, ich arbeite eben zurzeit nicht aufgrund der Elternzeit, und dann kann es sein, dass bei uns im Wohnzimmer die Zeitung liegt und dann vielleicht ein Stapel mit irgendwelchen Papieren von der Bank und irgendwelche Sachen. Auf jeden Fall sieht es so ziemlich unordentlich aus. Das liegt dann zu 98% an mir. Meine Frau ist sehr ordentlich. Ja, das ist so eine ungefähre Angabe. Auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Es ist aber unseren Besuchern noch nie aufgefallen. Wisst ihr warum? Weil jedes Mal, wenn wir Besuch bekommen und ich bin da mittendrin irgendwie und da sind noch viele Dinge nicht erledigt, dann mache ich einen Stapel und mache das wieder in den Computerschrank rein. Und warum beschreibe ich dieses Bild? Wir haben das Thema Gott kennt dich. Wisst ihr, das ist vielleicht so fast wie eine kleine Anekdote. Wenn wir Besuch haben, wir haben noch nie eine Anmerkung bekommen, wäre auch schlimm, dass es bei uns furchtbar unordentlich aussieht. Weil wir darauf achten, wie wahrscheinlich jeder von euch auch, wenn ihr Besuch bekommt, dass es aufgeräumt ist. Und ich möchte dieses kleine Bild dafür gebrauchen, um dich ganz persönlich zu fragen, wie bist du hierher gekommen? Es gibt ein Kinderlied, ich habe das irgendwie so in Erinnerung von meiner Mutter, ist wohl schöne Ordnung in dem Leben dein. Keine Last und Bürde darf beschwerlich sein. Und die Frage ist an dich ganz persönlich, wenn wir auch jetzt das Thema betrachten werden, Gott kennt dich, hast du vielleicht auch so einen Computerschrank irgendwo in deinem Herzen, wo du irgendwelche Dinge reingepackt hast, die keiner sieht? Du bist hier aufgeräumt, es ist alles in Ordnung. Aber in deinem Herzen weißt du, es gibt eben diesen einen Ort in meinem Herzen. Es gibt die eine Sache oder vielleicht auch mehrere in meinem Herzen, irgendwo in einem Winkel, irgendwo in so einem Computerschrank, wo Unordnung ist, wo Chaos ist. Und ich möchte euch jetzt schon zu Anfang ermutigen, das ist wirklich mein Verlangen, dass Gott es aus Gnade schenkt, dass du, wenn in deinem Herzen so eine unaufgeräumte Ecke ist oder so ein unaufgeräumter Schrank, dass du nicht damit nach Hause gehst. Weil wir haben in diesen Tagen Gottes Wirken erlebt und wir sind sehr dankbar dafür. Ich bin selber sehr, sehr gesegnet und angesprochen worden, auch durch das Thema gestern. Das war so ein richtiger Lichtstrahl. Das war wirklich so, die Nacht ist vorbei, es ist Tag. Und das hat viel zu mir gesprochen. Ich habe zum Beispiel gesehen, ich möchte das jetzt auch euch einfach sagen als kleines Zeugnis, ich habe gesehen, wie ich zum Beispiel auch die religiösen Verfinsterungen unterschätzt habe. Wie ich zwar mit dem aufrichtigen Verlangen, aber doch ohne Wissen einfach, wer weiß, wohin gegangen bin. In Gottesdienste, ähnlich wie Martina das gestern beschrieben hat. Aber es gab in meinem Leben keine Frucht davon. Das waren vielleicht so kurze Gefühle oder irgendwelche Hoffnungen, die aber nicht gestillt wurden. Und vielleicht ist es das mit dem Grund, warum das mir dieses Jahr so besonders bewusst wurde. Es ist echt was Besonderes für uns und für euch, dass ihr unter Gottes Wort sein dürft. Und was es auch ist, Gott hat Gnade geschenkt und Gott hat euch vielen von euch gestern den Mut gegeben, Dinge ins Licht zu bringen. Aber auch da vielleicht ein kleines Bild. Stellt euch vor, wir sind letztes Jahr nach unserer Hochzeit in die eben genannte vermietete Wohnung eingezogen. Stellt euch vor, der Vermieter hat gesagt, sie gehört euch komplett. Irgendwas zwischen 90 und 100 Quadratmeter sind es, glaube ich. Ich möchte nur einen einzigen Haken, der soll mir bleiben, mit dem mache ich, was ich will. Es gibt so eine ähnliche Geschichte. Angenommen, wir würden uns nichts dabei denken und sagen, ja gut, okay, kein Problem, was ist schon ein Haken? Und stellt euch vor, wir haben sehr liebevolle Vermieter, verstehen uns sehr gut mit ihnen, aber stellt euch vor, das wäre so ein böser Vermieter, der das vielleicht sogar im Mietvertrag festmachen würde und wir würden uns dabei nichts denken und dann würde er hingehen und da irgendein totes Tier hinhängen, das furchtbar stinkt. Wir hatten vor ein paar Wochen die Erfahrung zu Hause, ich bin gerade rausgegangen, ich glaube zum Postkasten oder zur Garage, und dann kommt meine Frau zur Tür gerannt und zittert ein bisschen und so ein leichter Aufschrei. Ich dachte, wahrscheinlich wieder eine Spinne. Und bei uns gibt's ein paar ab und zu mal in der Wohnung. Und dann sagt meine Frau, so richtig, sie schaudert, das ist eine tote Maus. Und sie sagte zu mir, sie wusste nicht, was denn im Bad stinkt. Sie hat die Mülleimer geleert, wir haben Fenster da drin, da ist immer durchgelüftet und irgendwas stinkt. Und was war? Wir wohnen, unser Haus ist so an einem Hang und wir haben auf der einen Seite so eher kleinere Fenster und da sind so Schächte, kennt ihr, so Lichtschächte. Und da ist so eine Maus, oder zwei waren es, glaube ich, ist da reingefallen und konnte nicht wieder raus. Und dann hat sie versucht, wir haben da so ein Fliegengitter dran, und hat sie versucht hochzuklettern, an dem Fliegengitter hat es vermutlich aufgeknabbert. Sie wollte halt zu uns in die Wohnung rein, ne? Und ist dann da reingefallen, das Fenster muss wahrscheinlich zu dem Zeitpunkt gekippt gewesen sein. Und so ist sie praktisch in diesen Fensterrahmen reingefallen und ist da verendet. Und wir haben das nicht gemerkt. Das ist irgendwann mal gestunken. Oder nehmt doch mal dieses Bild, da ist nur ein einziger Haken, der dem Vermieter gehört. Es kann zum Beispiel, vielleicht ist es noch besser, wenn man es an einem Bild von einem verkauften Haus oder von einer verkauften Wohnung gebraucht. Es gehört mir, nur ein Haken gehört irgendwie noch dem Vorbesitzer. Und da hängt eine tote Ratte dran. Das ist doch ekelhaft. Was ist eine ganze Wohnung wert? Die kann schön eingerichtet sein, die kann viel Wunderbares an sich haben, ein schönes Schlafzimmer, aber angenommen, das ist in der Küche und du willst zum Essen und es stinkt, das ist furchtbar, das ist undenkbar. Deswegen möchte ich euch einfach ermutigen und euch auch auffordern. Wir werden gleich in Gottes Wort sehen, dass das Wort Gottes uns auffordert, dass wir uns selbst prüfen. Nicht, dass der Teufel uns Dinge aus der Vergangenheit wieder ins Leben reinbringt, das meine ich nicht, sondern dass wir mit aufrichtigem Herz zu Gott kommen und fragen, Herr, wie siehst du mich? Ist mein Leben wirklich dir ganz geweiht? Gehört es wirklich dir? Habe ich wirklich mein altes Leben aufgeräumt? Oder halte ich noch an irgendetwas fest? Wir lesen das ein Wort aus Psalm 139. Einige Verse in Psalm 139 beschreiben das so wunderbar und so zutreffend und so genau, wie sehr dieser Satz oder dieses Thema von heute wahr ist, nämlich, dass Gott uns kennt, dass Gott dich kennt. Das steht ab dem ersten Vers, Herr, du, ein Psalm Davids vorzusingen, Herr, du erforschst mich und kennst mich. Ich sitze oder stehe auf, so weißt du es. Du verstehst meine Gedanken von Ferne. Ich gehe oder liege, so bist du um mich und siehst alle meine Wege. Denn siehe, es ist kein Wort auf meiner Zunge, dass du, Herr, nicht alles wissest. Von allen Seiten umgibst du mich und hältst deine Hand über mir. Solche Erkenntnis ist mir zu wunderbar und zu hoch. Ich kann sie nicht begreifen. Wo soll ich hingehen vor deinem Geist und wo soll ich hinfliehen vor deinem Angesicht? Führe ich den Himmel, so bist du da. Bette dich mir in die Hölle, siehe, so bist du auch da. Nehme ich Flügel der Morgenröte und bliebe am äußersten Meer, so würde mich doch deine Hand da selbst führen und deine Rechte mich halten. Spreche ich, Finsternis möge mich decken, so muss die Nacht auch Licht um mich sein. Denn auch Finsternis nicht finster bei dir ist, und die Nacht leuchtet wie der Tag, Finsternis ist wie das Licht. Denn du hast meine Nieren bereit und hast mich gebildet im Mutterleib. Ich danke dir dafür, dass ich wunderbar gemacht bin. Wunderbar sind deine Werke und das erkennt meine Seele wohl. Es war dir mein Gebein nicht verhohlen, da ich im Verborgenen gemacht war, da ich gebildet war unten in der Erde. Deine Augen sahen mich, da ich noch unbereitet war, und alle Tage waren auf dein Buch geschrieben, die noch werden sollten, als derselben noch keiner war. Aber wie köstlich sind vor mir, o Gott, deine Gedanken, wie ist ihrer so eine große Summe? Sollte ich sie erzählen, so würde ihrer mehr sein, denn des Sanders, wenn ich aufwache, bin ich noch bei dir. Ach Gott, dass du tötetest den Gottlosen und die Blutgierigen von mir weichen müssten. Denn sie reden von dir lästerlich und deine Feinde erheben sich ohne Ursache. Ich hasse, ja Herr, die dich hassen und es verdrießt mich an ihnen, dass sie sich wider dich setzen. Ich hasse sie in rechtem Ernst, sie sind mir zu Feinden geworden. Erforsche mich, Gott, und erfahre mein Herz. Prüfe mich und erfahre, wie ich's meine. Und siehe, ob ich auf bösem Wege bin und leite mich auf ewigem Weg. Wenn wir diesen Vers nehmen, Vers 16, da steht, deine Augen sahen mich, da ich noch unvorbereitet war. Und alle Tage waren auf dein Buch geschrieben, die noch werden sollten, als derselben keiner da war. Schaut mal, wie interessant. Gott hat schon vor vielen Jahren oder von Ewigkeit her gesehen, wann ich geboren werde, wie viele Tage, wie viele Monate, wie viele Jahre ich leben werde. Und er weiß schon den letzten Tag meines Lebens. Das ist nicht nur mit meinem Leben so, sondern mit jedem einzelnen Leben. Und wenn wir wieder daran denken, was wir am Dienstag gehört haben über die Größe Gottes, dann versetzt das uns bestimmt neu ins Staunen. Gott weiß alles über mich. Und vielleicht auch hier ein paar Stellen aus dem Neuen Testament, wo man das sieht, wie wahr das einfach ist. Wir kennen das bestimmt alle aus eigenen Erfahrungen, wie Gott jeden Gedanken sieht. Einfach zwei, drei Beispiele. Vielleicht einmal Matthäus 9. Vielleicht schreibt ihr es euch einfach nur auf, weil ich etwas zügiger über die Bibelstellen hinweggehen möchte. Matthäus 9, Vers 4. Das ist die Geschichte, wie dieser Gichtbrüchige zu Jesus gebracht wird. Und dann sagt ja Jesus, deine Sünden sind dir vergeben. Und dann heißt es, Vers 3 und 4, und siehe, etliche unter den Schriftgelehrten sprachen bei sich selbst, dieser lästert Gott, da aber Jesus ihre Gedanken sah. Schaut mal, Gott sieht nicht nur meine Taten, Gott hört nicht nur meine Worte, sondern Gott sieht meine Gedanken. Noch ein Beispiel, Matthäus, wir bleiben Matthäus Evangelium 12, 25, da heißt es, da haben auch die Teufel für sich gedacht, dass Jesus ein Besessener ist. Und dann heißt es, Vers 25, da Jesus kannte aber ihre Gedanken und sprach zu ihnen und so weiter. Jesus kannte ihre Gedanken. Oder wir sehen das auch bei den Jüngern. Wir blättern nochmal weiter, wenn ihr mitblättert. Matthäus Evangelium 16, Vers 7 und 8. Da hat Jesus die Jünger gewarnt vor dem Sauerteig der Pharisäer. Und dann heißt es in Vers 7, da dachten also die Jünger bei sich selbst und sprachen, das wird sein, dass wir nicht haben Brot mit uns genommen. Da das Jesus merkte, sprach er zu ihnen. Schaut mal, das steht in Vers 7, sie dachten und Jesus hat's gemerkt. Ich hoffe wirklich, dass ihr diese Erfahrungen kennt, dass ihr denkt und ihr wisst, Gott sieht das. Noch ein Beispiel aus Lukas 9, Vers 46 bis 48. Ich werde auch da der Zeit halber, wenn ich etwas im Verzug bin, nicht alle Bibelstellen lesen. Lukas 9, Vers 46 bis 48. Und zwar hatten die Jünger, es wird ja in verschiedenen Stellen in den Evangelien berichtet, sie haben sich damit beschäftigt, wer denn der Größte unter ihnen ist. Vers 46, es kam auch ein Gedanke unter sie, welcher unter ihnen der Größte wäre. Es war für ihn wichtig. Jesus hat ihnen verschiedene Dinge gesagt und Verheißungen, er hat sie ausgesandt. Vielleicht haben sie einander erzählt, wie viel Teufel sie ausgetrieben haben oder welche Art von Wunder sie getan haben. Und vielleicht waren sie da uneins. Dieser Gedanke ist ja nicht von ungefähr in ihnen hochgekommen. Und das war ihnen wichtig. Sie haben darüber nachgedacht, sie haben auch darüber gesprochen. Und hier heißt, ein Gedanke kam unter sie. Da aber Jesus den Gedanken ihres Herzens sah, ergriff er ein Kind und stellte es neben sich und sprach zu ihm, wer dies Kind aufnimmt in meinem Namen, der nimmt mich auf. Und wer mich aufnimmt, der nimmt den auf, der mich gesandt hat. Welcher aber der Kleinste ist unter euch allen, der wird groß sein. Und ich dachte auch an ein Lied, das ihr bestimmt alle kennt oder viele von euch. Gott ist gegenwärtig. Und die Frage ist, ob wir diese Gegenwart Gottes jetzt hier in diesen Tagen erlebt haben, weil Gott zu uns gesprochen hat, weil Gottes Wort uns getroffen hat, weil wir vielleicht uns bewusst darauf eingestellt haben. Oder können wir so ein Lied, Gott ist gegenwärtig, auch im Auto singen, wenn wir unterwegs zur Arbeit sind? Wissen wir, dass Gott alles sieht? Das ist so wichtig, dass das uns bewusst wird. Es gibt noch mehrere, noch einige Stellen der Bibel. Zum Beispiel, vielleicht lese ich noch da zwei, drei Abschnitte oder zwei, drei Teilverse in Offenbarung. Er kennt ja diese sieben Sendschreiben, die Jesus an diese Gemeinden geschickt hat. Und interessant, ich meine, dass jedes einzelne Sendschreiben mit den Worten anfängt, ich weiß deine Werke, ich weiß, was du tust. Und wenn wir zum Beispiel die Sendschreiben nehmen, dann sehen wir, dass zum Beispiel zum Teil Zustände waren in Gemeinden, wo die Menschen, wo ein Ältester zum Beispiel sich nicht so gesehen hat. Aber Gott hat gesehen. Und am Anfang der Offenbarung lesen wir, wie Jesus dem Johannes erscheint. Und Johannes war ja wirklich ein Mann, der erfüllt war mit dem Heiligen Geist. Er war der Jünger, der wahrscheinlich Jesus am nächsten gestanden ist. Und als Jesus ihm erschienen ist in seiner Herrlichkeit, nicht mehr als Mensch, sondern als Gott. Und da wird es beschrieben. Ich lese das kurz in Offenbarung 1. Von Vers 12 oder schon ab Vers 12. Da sagt Johannes, Offenbarung 1, Vers 12, und ich wandte mich um, zu sehen nach der Stimme, die mit mir redete. Und als ich mich wandte, sah ich sieben goldene Leuchter und mitten unter den sieben Leuchtern einen, der eines Menschen Sohne gleich war. Der war angetan mit einem langen Gewand und begürtet um die Brust mit einem goldenen Gürtel. Sein Haupt war aber und sein Haar war weiß wie weiße Wolle, wie der Schnee und seine Augen wie Feuerflamme und seine Füße gleich wie Messing, das im Ofen glüht und seine Stimme wie großes Wasserrauschen. Und er hatte 7 Sterne in seiner rechten Hand und aus seinem Mund ging ein scharfes, zweischneidiges Schwert und sein Angesicht leuchtete wie die helle Sonne. Stellt euch das mal vor. Augen wie Feuerflammen. Ein Angesicht, das leuchtet wie die helle Sonne. Wir hatten die Tage was von Sonnenfinsternis gehört, gestern von Helmut. Aber wenn eine Sonne, wenn von der Sonne keine Wolken sind, du kannst dann nicht in die Sonne schauen. Und so ist das Angesicht Jesu, es leuchtet wie die helle Sonne. Und als Johannes diese Offenbarung bekommen hat, als er das gesehen hat, schreibt er Vers 17, als ich ihn sah, fiel ich zu seinen Füßen wie ein Toter. Und das Schöne, dieser Vers ist nicht zu Ende, da heißt es, und er legte seine rechte Hand auf mich und sprach zu mir, fürchte dich nicht. Ich bin der Erste und der Letzte und der Lebendige. Ich war tot und siehe, ich bin lebendig von Ewigkeit zu Ewigkeit und habe die Schlüssel der Hölle und des Todes. An einer anderen Stelle in Offenbarung heißt es, vor dessen Angesicht floh die Erde. Jesus weiß alles. Gott weiß alles. Und deswegen dieses Motto, Gott kennt dich. Ich möchte 3 Punkte kurz beleuchten. Der erste Punkt, Gott kennt deine Vergangenheit. Das heißt, Jesus Christus gestern, heute und derselbe in Ewigkeit. Er hat mal zu den Pharisäern gesagt, ehe denn Abraham war, war ich. Oder wie wir im Psalm 139 gelesen haben, als noch kein Tag in unserem Leben war, als wir dann gezeugt wurden und wir noch im Mutterleib waren, hat Gott uns gesehen, als wir im Mutterleib herangewachsen sind. Und so bis auf den heutigen Tag, deine ganze Vergangenheit ist dem Herrn bekannt. Und da gibt es wichtige Punkte oder wichtige Fragen, die man mit dieser Wahrheit und mit dieser Tatsache beantworten muss. Und die ganz zentrale Frage ist deine Vergangenheit durch das Blut Jesu gewaschen? Wir sind nicht dazu berufen, in unserer Vergangenheit rumzugrübeln. Paulus sagt, ich vergesse, was da hinten ist. Er hat wohl immer wieder erwähnt in seinen Briefen oder wenn er gezeugt hat, vor Menschen hat er gesagt, was für ein Leben er geführt hat, wie er die Gemeinde Gottes verfolgt hat. Aber wir wissen von ihm, er war ein Mann, der ist nach vorne gegangen. Und das ist das Wichtige, das ist sehr, sehr wichtig. Aber es ist ganz wichtig zu wissen, ist meine Vergangenheit bereinigt? Und diese Tage haben auch dazu mitgedient, dass dein Leben einfach ins Licht Gottes gestellt wird. Dass dein Leben, deine Vergangenheit, weil alles, was du gestern gehört hast, konntest du auf deine Vergangenheit reflektieren. Oder auch die Tage davor, was wir gehört haben. Und die Frage ist, wie hast du bisher gelebt? Und jetzt wieder dieses Bild von diesem Haken oder von diesem Computerschrank. Ist da irgendetwas, wo du zwar hierher gekommen bist, aber du vielleicht in deinem Herzen vorgenommen hast, das wird keiner erfahren. Irgendeine Gebundenheit. Vielleicht irgendeine Sünde, irgendeine Belastung, vielleicht aber auch irgendeine Frage oder ein Zweifel. Und ich möchte, dass du dich ganz persönlich in dieser Stunde damit auseinandersetzt, vor Gott jetzt einfach still wirst und dich fragst, Herr, kann ich wie Paulus nach vorne gehen? Bin ich in dem Stand? Paulus war nicht ein vollkommener Mann. Aber das, was hinter ihm war, vergessen, weil das gelassen hat. Die Frage ist, hast du deine Vergangenheit gelassen? Hast du dein altes Leben wirklich aufgegeben? Wir haben dieses Lied gesungen, Gott sei gelobt, dass jener Tag entschwand. Und Willi hat gebetet und dafür gedankt, dass er von Herzen dieses Lied singen konnte. Was für eine Gnade, wenn man das singen kann. Und wenn du das nicht von Herzen gesungen hast, weil du weißt, irgendwas quält mich, irgendwas hält mich fest, dann möchte ich dich dazu ermutigen, geh heute nicht nach Hause mit dem Wissen, dass doch irgendwas unaufgedeckt wird, doch irgendwas in der Finsternis geblieben ist. Weil dazu hat Gott sein Licht geschenkt. Dazu ist der Sohn Gottes erschienen. Ich glaube, wir können wirklich sagen, wir haben das so real in diesen Tagen erlebt, dass Jesus Christus erschienen ist, um die Werke des Teufels zu zerstören. Die Frage ist nur, hat er das in deinem Leben gemacht? Und ich denke, das war gestern in der Zeugnisstunde für viele eine Ermutigung zu sehen, Gott hat das Leben verändert. Und ich denke, wir könnten heute noch mit den Zeugnissen weitermachen. Aber letztendlich helfen dir persönlich andere Zeugnisse nicht weiter, wenn du nicht in deinem Herzen den Entschluss fasst, auch ich möchte im Licht Gottes wandeln. Auch ich möchte Jesus nachfolgen und damit in das Licht Gottes treten. Danke Gott, wenn du im Licht Gottes stehst und im Licht Gottes lebst. Aber auch wir haben dieses Wort gehört, ich lese es kurz in Johannes 3. Vers 19 bis 21, da heißt, das ist aber das Gericht, dass das Licht in die Welt gekommen ist und die Menschen liebten die Finsternis mehr als das Licht, denn ihre Werke waren böse. Wer Arges tut, der hasst das Licht und kommt nicht an das Licht, auf dass seine Werke nicht gestraft werden. Wer aber die Wahrheit tut, der kommt an das Licht, dass seine Werke offenbar werden, denn sie sind in Gott getan. Das ist eine ganz typische Erscheinung des Menschen, dass er die Finsternis mehr liebt als das Licht. Und wenn Gott euch diese Tage gerufen hat, wenn Gott euch diese Tage geweckt hat, wenn Gott euch diese Tage Licht geschenkt hat, dann ist das Gnade. Und es ist dann an uns, an dir persönlich, den Schritt aus der Finsternis ins Licht zu tun. Sei bereit, bete einfach diese Stunde und auch die nächste Stunde, wenn wir über das Thema Überwinder sprechen werden, wenn Nico das machen wird, dass ich wirklich weiß, ich bin ein Überwinder. Schaut mal, ich möchte kurz auf das Zeugnis von gestern von Martina beziehen. Zuerst muss die Entscheidung getroffen werden, Jesus räumt mein Leben auf und dann gehe ich. Und wir versuchen das oft andersrum. Wir denken, wir müssen selber irgendwas machen und dann merken wir scheitern. Warum? Weil wir nicht zuerst ins Licht Gottes treten. Jesus sagt, wer mir nachfolgt, ich bin das Licht der Welt, wer mir nachfolgt, der wird nicht wandeln in der Finsternis. Und Gott hat das nicht so eingerichtet, dass wir zuerst in unserer Finsternis umherirren. Stellt euch hier wieder vor, ihr seid in einem Zimmer, das ist furchtbar unaufgeräumt und ihr sollt da aufräumen, es ist komplett dunkel. Ihr wisst, da ist Finsternis. Das ist zum Scheitern verurteilt. Ihr stolpert drüber, ihr fallt, ihr stellt Dinge irgendwo hin und sie fallen wieder runter. Ihr habt vielleicht irgendwo was hingestellt, dann wisst ihr nicht, wo das steht. Und so tappt man im Blinden, weil man eben nicht das Licht hat. Aber wie wunderbar ist, wenn dann der Lichtschalter angeht, dann kann man aufräumen. Dann sieht man die Unordnung. Und so ist es wichtig, dass Gottes Licht dich persönlich in diesen Tagen erleuchtet hat. Und gleichzeitig auch eine Ermutigung und eine Aufforderung von biblischer Seite, wenn das Licht angegangen ist, wenn dieser Lichtschalter bei dir angegangen ist, dann hat dir Gott die Augen geöffnet. Und dann sollst du nicht aus eigener Kraft, aber mit der Entschlossenheit und mit der Kraft Jesu wirklich dein Zimmer aufräumen. Im wortwörtlichen Sinn und auch dein Herz und dein Leben. Hab Mut dazu. Keiner von uns würde das machen, wenn er in der Unordnung wäre, wenn das Licht dann da ist, wirklich das so behalten. Das würde von wenig Charakter zeugen, von wenig Willen. Und so möchte ich euch alle auffordern, wenn Gott euch Licht geschenkt hat, habt den Mut aufzuräumen. Und ich erwähne vielleicht nur am Rand ein paar Dinge, aber ihr wisst ja in eurem Herzen, was damit gemeint ist. Martina hat die CDs angeführt, den Kleiderschrank. Das können die Festplatte auf dem PC sein. Das kann dein Auto sein, weil dort Dinge sind, die Gott nicht ehren. Und so weiter und so fort. Das können Beziehungen sein, die kaputt sind. Vielleicht bist du in einem Streit mit deinem Vater oder mit deiner Mutter. Und Gott hat dir Licht geschenkt in diesen Tagen. Gott kennt dich, er weiß alles. Und wenn du dich schon zu Jesus gewandt hast, dann kannst du auch sagen, ich vergesse, was hinter mir ist. Aber wir haben in diesen Tagen von Alex das Beispiel oder die Geschichte von Zachäus gehört. Er wollte Jesus sehen und Jesus ist ihm begegnet. Und dann ist er nicht weggelaufen und hat gesagt, ich muss zuerst mal alles in Ordnung bringen. Zuerst ist er Jesus begegnet und dann hat er gesagt, Herr, wenn ich jemand betrogen habe, gebe ich es vierfach zurück und die Hälfte meiner Güter gebe ich den Armen. Und ich möchte euch da wirklich auch ermutigen, weil das auch euren Glauben stärken wird. Es war vor, ich glaube, 4 Jahren hier bei den Jugendbibeltagen, als ein junger Mann ein Zeugnis gesagt hat und gesagt hat, wie ihn Gott überführt hat nach seiner Bekehrung und ihm gezeigt hat, er hat die Polizei betrogen. Und dann war das ein Kampf in ihm und er ist dann irgendwann, bestimmt nach langem Gebet und Ringen, hat er sich überwunden und ist dann zur Polizei hingefahren und hat es bekannt. Es ging da um einen Unfall, wo er etwas Unwahres gesagt hatte. Und Gott hat es so gesegnet, dieser Polizist war dann sogar gläubig. Was für eine Last ist da weg, wenn wir wirklich unser Leben vor Gott in Ordnung bringen. Und ich möchte euch einfach dazu ermutigen, auch da seid wachsam, lasst euch nicht vom Teufel Dinge einreden, weil der Teufel auch da sehr schnell auf der Hut ist und dasteht und uns auch übergewissenhaft machen will. Aber wenn wir auf Gottes Stimme hören, wenn wir aufrichtig sind und sagen, Herr, ich möchte, dass ich ein aufgeräumtes Leben habe, dann wird Gott uns ganz genau Dinge zeigen und den Finger darauf legen und sagen, was er damit meint. Ich wünsche, dass der Herr durch den Geist Gottes euch das wirklich aufs Herz legt. Und es können Dinge sein, die du aber vielleicht auch heute in diesen Tagen nicht ins Licht gebracht hast. Mach das, ich ermutige dich, das zu machen. Weil alles, was vom, wie heißt es hier, ich lese es nochmal vor, Vers 20, wer Arges tut, der hasst das Licht und kommt nicht an das Licht, auf dass seine Werke nicht gestraft werden. Wer aber die Wahrheit tut, der kommt an das Licht, dass seine Werke offenbar werden, denn sie sind in Gott getan. Seht ihr, das sind Werke, die in Gott getan sind. Aber der erste Schritt ist immer der Schritt zum Licht, der Schritt zu Jesus, der Schritt, eine Sünde, die verborgen ist, aufzudecken, sie zu bekennen, darüber zu beten, um Vergebung zu bitten. Und dann gibt euch die Kraft, das ist ein vielleicht einfaches, aber doch so wichtiges und großes Geheimnis, im Licht zu leben. Gott kennt deine Vergangenheit. Und so möchte ich dich ermutigen, dass du mit der Hilfe Gottes wirklich, wenn es notwendig ist, wenn du es noch nicht gemacht hast, bereinigst. Dass du wirklich da, wo es sein muss, radikal bist. Und ich glaube, dass das kein Einzelfall ist, wie es Martina uns gestern geschildert hat, dass man wirklich eine Freude dabei erlebt. Es ist vielleicht zuerst mal so eine kleine Hürde, aber wenn man sie dann genommen hat, dann geht das leicht. Gott sagt in seinem Wort, seine Gebote sind nicht schwer. Habt Mut, Gott zu vertrauen. Gott kennt dein Heute. Der zweite Punkt. Gott kennt dein Heute. Und dazu schlagen wir einen Text auf aus der Bergpredigt, Matthäus 6. Es wird jeden Tag neu so sein, dass Gott unser Heute kennt. Und ich glaube, dass ohne es zu merken, heutzutage junge Leute, und das sage ich auch zu mir selber, dass wir oft das, was Jesus sagt in der Bergpredigt über das Sorgen, über das Heute, dass wir das nicht so richtig ernst nehmen. Dass uns oft Dinge beschäftigen, die einfach nebensächlich sind. Nicht, dass sie nicht zum Leben gehören. Die sind da. Aber dass sie uns einfach gefangen nehmen, dass sie uns einfach einnehmen. Wir hatten das auch gestern, meine ich, in der Andacht gehört. Ich lese hier ab Vers 25. Matthäus 6, Vers 25. Darum sage ich euch, sorgt nicht für euer Leben, was ihr essen und trinken werdet, auch nicht für euren Leib, was ihr anziehen werdet. Ist nicht das Leben mehr denn die Speise und der Leib mehr denn die Kleidung? Seht die Vögel unter dem Himmel an, sie sehen nicht, sie ernten nicht, sie sammeln nicht in die Scheunen und euer himmlischer Vater nährt sie doch. Seid ihr denn nicht viel mehr denn sie? Wer ist aber unter euch, der seiner Länge eine Elle zusetzen möge, ob er gleich darum sorgt? Und warum sorgt ihr für die Kleidung? Schaut die Lilien auf dem Feld an, wie sie wachsen, sie arbeiten nicht, auch spinnen sie nicht. Ich sage euch, dass auch Salomo in aller seiner Herrlichkeit nicht bekleidet gewesen ist wie derselben eins. Denn so Gott das Gras ist auf dem Feld, also kleidet, das doch heute steht und morgen in den Ofen geworfen wird, sollte er nicht vielmehr euch das tun? O ihr Kleingläubigen, warum sorgt ihr? Darum sollt ihr nicht sorgen und sagen, was werden wir essen? Was werden wir trinken? Womit werden wir uns kleiden? Nach solchem allem trachten die Heiden, denn euer himmlischer Vater weiß, dass ihr das alles bedürft. Trachtet am ersten nach dem Reich Gottes und nach seiner Gerechtigkeit, so wird euch solches alles zufallen. Darum sorgt nicht für den anderen Morgen, denn der morgende Tag wird für das Seine sorgen. Es ist genug, dass ein jeglicher Tag seine eigene Plage habe. Ich möchte das einfach als kleines Zeugnis sagen, wie wir das zum Beispiel erlebt haben in der Familie, als unser Sohn zur Welt kam. Ich muss euch ganz offen sagen, ich habe nach einer Zeit schon ein bisschen mich angefangen zu fürchten, weil das Wort Gottes sagt, geben ist seliger als nehmen. Meine älteste Schwester kam und hat gefragt, braucht ihr eine Kinderkommode? Eine Freundin von Nelly gesagt, wir haben eine Kinderwiege. Und so könnte ich viele Dinge aufzählen. Das haben wir nicht mit unserem Geld, das wir uns angespart oder verdient haben, gekauft. Da hat Gott einfach gesorgt und er hat Menschen dafür gebraucht. Wir haben in diesen Tagen das Beispiel von Georg Müller gehört, was Gott alles durch ihn getan hat, wie Millionen er erbetet hat. Und das heißt nicht, dass wir alle diesen gleichen Ruf haben, aber Viktor hatte das erwähnt in den Tagen, dass vielleicht manchmal das Essen wichtiger ist, der Braten, als einfach ein einfacher Dienst. Wir haben das am Beispiel von Martha gehört. Und so fragt euch einfach, womit beschäftigen wir uns? Natürlich brauchen wir Kleidung, und wenn Gott uns das Geld gibt, wenn wir zum Beispiel arbeiten oder die Eltern uns Geld geben und wir gehen einkaufen, dann ist das okay, dann ist das ja normal. Aber Jesus meint hier, bestimmt einfach dieses Sorgen, das einfach im Vordergrund steht. Und wir haben auch in diesen Tagen, wir haben ja am Mittwoch das Gleichnis vom Seemann gehört, von Bruder Kowalski, und wir hatten doch dort diesen Gedanken, die Sorgen dieser Welt und der betrügerische Reichtum ersticken. Und ihr habt viel gehört in diesen Tagen, ihr habt viel Speise bekommen, ihr seid ermutigt, ihr werdet mit Freude nach Hause gehen. Ich hoffe, auch viele, die vielleicht noch nicht diesen Frieden im Herzen haben, die diese Gewissheit nicht haben, werden heute nicht einfach losfahren, sondern werden Gott suchen. Aber was passiert dann? Und um das zu vermeiden, dass dieser Same einfach erstickt, ist ein wichtiger Punkt, einfach nicht das Sorgen, die Dinge dieser Welt in den Vordergrund zu stellen. Und ich glaube, auch da könnten wir jetzt einfach nur eine Zeugnisstunde machen und viele von euch könnten Zeugnis sagen, wie Gott dieses Wort erfüllt. Eben dieses Beispiel auch hier wieder mit den 50 Euro, dann doch das über Zehnfache, weil Gott vorne dran gestellt wurde. Ich möchte euch wirklich dazu ermutigen, wenn ihr euch mit der Jugend trefft, wenn ihr euch mit den Jungs trefft, natürlich kann man viele Dinge dieser Welt machen. Natürlich ist es auch mal notwendig, auch gut, dass man mal ein bisschen sich bewegt, vielleicht eine Wanderung macht und vielleicht zusammen Fußball spielt. Das ist nicht verkehrt. Ob die Leute früher andere Bewegungen gemacht haben oder heute das Fußball ist oder noch irgendwas, das kann man nicht sagen, dass es eine Sünde ist. Aber wenn das einfach alles, was ihr gehört habt in diesen Tagen, wieder in den Hintergrund rückt und es wird nur noch wichtig, die eigene Fitness, der eigene Sport, das Einkaufen, das eigene Studium, dann wird dieser Same ersticken. Und Gott kennt dein Heute, er sorgt für dich aufs Beste. Und wie gesagt, ich habe nur ein paar Beispiele genannt, da können wir noch viele Dinge nennen. Ich war wirklich manchmal überwältigt und habe neu erkannt, dass alles, was ich habe, Jesus sagt, der Mensch lebt nicht vom Brot allein. Oder an einer anderen Stelle sagt Jesus, niemand lebt davon, dass er viele Güter hat. Und es wurde mir so neu, es hängt nicht davon ab, ob ich auch selbst im Irdischen gesegnet und zufrieden bin und genug habe. Das hängt nicht davon ab, ob ich arbeite und ob ich genug oder viel Geld verdiene. Das hängt davon ab, ob Gott dich versorgt. Deshalb, nehmt das mit. Gott kennt dein Heute. Und geh mit Gottes Hilfe einfach jeden Tag neu in den Alltag. Und er kommt ja bei jedem von uns mit dem Wissen, Gott sorgt für mich. Und hier wiederum das Wesentliche, das wurde mir auch mal so wichtig und so neu, dass Gott uns den Geist Gottes nicht nur dazu gibt, dass wir geleitet werden, um ein Auto zu kaufen, um die richtige Hose zu kaufen, oder um eine Prüfung zu bestehen oder das Studium zu bestreiten. Wir haben das in diesen Tagen auch ausreichend gehört. Apostelgeschichte 1, Vers 8, wir haben das vor 2 Jahren in den Jugendbibeltagen sehr ausführlich behandelt, wo Jesus sagt, es gebührt euch nicht zu wissen, Zeit oder Stunde, wann der Herr seinem Reich vorbereitet hat, sondern ihr werdet Kraft empfangen und meine Zeugen sein. Und ich glaube, das ist eine der größten Nöte heutzutage, dass das nicht mehr einfach aus der Bibel als Wahrheit genommen wird, dass das Gottes größtes Anliegen war. Das waren die letzten Worte zumindest, die in der Bibel niedergeschrieben sind, die Jesus gesagt hat. Er möchte, dass wir, und ich sage das auch zu mir persönlich, Gott möchte, dass ich ein Zeuge Jesu bin. Nicht nur, dass ich irgendwie durchs Leben durchkomme. Wir haben das auch heute Morgen in der Andacht gehört, dass wir Lichter sein sollen. Ob klein oder groß, mit Gottes Hilfe. Und dazu ist es eben notwendig, die Sorgen dieser Welt hinten anzustellen. Oder noch ein Vers, oder 2 Verse sind es, glaube ich, aus 1. Timotheus 6, Vers 9, Vers 6 bis 8, auch eine bekannte Bibelstelle von bestimmt für euch. Es ist aber ein großer Gewinn, wer gottselig ist und lässt sich genügen. Denn wir haben nichts in die Welt gebracht, darum offenbar ist, wir werden auch nichts hinausbringen. Wenn wir aber Nahrung und Kleidung haben, so lasst uns genügen. Das ist in der Praxis so schwer heutzutage. Das ist echt schwer, nicht nur für euch. Ich glaube wirklich für jeden von uns, mich eingeschlossen. Wenn wir Nahrung und Kleidung, ein Missionar sagte mal, alles, was darüber hinausgeht, ist Luxus. Es sei denn, wir gebrauchen es für das Reich Gottes. Lass uns da wirklich im Gebet auch vor Gott reden, sagen, Herr, gib mir diese Gesinnung, zeig mir, ich möchte kein Fanatiker werden, ich möchte nicht so ein Mönch sein, der außerhalb des Klosters lebt, oder eine Nonne, sondern ich möchte ein natürlicher Christ sein. Aber ich möchte auch da eben diesen Unterschied zur Welt ausmachen. Ich möchte nicht es wie die Welt machen, die auf dem neuesten Stand sein muss und mit dem neuesten Trend mitgehen muss. Wir haben in diesen Tagen auch eben gehört, dass man auch, wir haben das von den Leuten, die in Athen gewohnt haben, gehört, wie sie darauf bedacht waren, nur Neues zu wissen. Und eine ganz einfache Sache, ist dir wichtiger morgen vielleicht das Radio, das Internet oder die Zeitung? Oder ist es wirklich Gottes Wort? Eine ganz einfache, praktische Sache, wo wir Gott einfach bestätigen und sagen, Herr, ich trachte zuerst nach deinem Reich. Und dann gehe ich vielleicht mit einer Wissenslücke zur Arbeit und kenne halt vielleicht doch nicht die letzten Neuigkeiten. Ich muss sagen, mir ging es schon manchmal so. Ah, okay. Das muss nicht so sein. Ich finde es richtig und gut, dass man ein bisschen auf dem Laufen ist und weiß, was in der Welt passiert. Definitiv. Aber wenn ich halt mich nur und vorrangig mit diesen Dingen beschäftige, dann weiß ich zwar, dass es Probleme in der Welt gibt und Nöte und Naturkatastrophen, aber dann verstehe ich nicht die geistliche Welt und die Zeit, in der wir stehen. Deswegen ist es wichtig, dass wir zuerst nach dem Reich Gottes trachten und nach seiner Gerechtigkeit. Die Zeit geht dahin. Letzter Punkt, der dritte Punkt. Gott kennt nicht nur deine Vergangenheit und Gegenwart. Er weiß nicht nur heute, was du brauchst. Er kennt deine Zukunft. Nochmal dieser Vers aus Psalm 139, Vers 16. Denn deine Augen sahen mich, da ich noch unbereitet war. Und alle Tage waren auf dein Buch geschrieben, die noch werden sollten, als derselben keiner da war. Gott kennt deine Zukunft. Und deswegen kannst du wirklich, ich sag so, relaxed sein. Vielleicht ergreift den einen oder anderen die große Sorge, oh je, ich bin 25 und noch nicht verheiratet. Vielleicht gibt man das nicht zu, ist irgendwo auch natürlich. Und Gott schenkt es vielen, die vor 25 heiraten, und da ist es berechtigt, darüber nachzudenken. Aber hab Mut, Gott kennt deine Zukunft. Er weiß, er sorgt für dich. Lebe mit dem Heute. Wie wir gelesen haben, es ist genug, dass jeder Tag seine eigene Plage hat. Und ich hatte mal einen Spruch gehört, die beste Vorbereitung für die Zukunft ist die gewissenhafte Ausführung dessen, was uns heute aufgetragen ist. Ich wiederhole es nochmal. Die beste Vorbereitung für die Zukunft oder für zukünftige Aufgaben ist die gewissenhafte Ausführung dessen, was uns heute aufgetragen ist. Deswegen schwelge nicht in der Zukunft. Denke nicht, oh, ich wäre so gerne Missionar in Indien, vielleicht irgendwann mal. Es ist auch gut, dass wir Wünsche und Ziele und Sehnsüchte haben. Auch Sehnsüchte zum Beispiel nach einem Ehepartner. Das hat Gott so geschaffen, das ist gut. Das braucht man nicht in sich tot zu schweigen. Und vielmehr auch, oder genauso die Wünsche einfach, zum Beispiel im Reich Gottes zu arbeiten. Aber trotzdem lebe mit dem Heute. Wenn Gott dir heute noch niemand zur Seite gestellt hat, wenn Gott dich heute noch nicht vielleicht für einen besonderen Dienst gerufen hat, dann mach das, was dir naheliegend ist. Ich war mal so gesegnet, wie Ralf mal zu mir gesagt hat, oder diesen Gedanken einfach geteilt hat, wie Jesus einfach das Naheliegende gemacht hat. Er hat zum Beispiel vorausgesagt mehrmals, dass er leiden und sterben wird. Aber er hat sich immer um das gekümmert, was gerade ihm zur Hand war. Zu ihm sind Kranke gekommen, dann hat er sie geheilt. Und Leute waren hungrig, nachdem sie 3 Tage bei ihm waren, dann hat er sie gespeist. Er kommt in das Haus von Petrus und die Schwiegermutter ist krank und er heilt sie. Und so können wir mit vielen kleinen Dingen und müssen in vielen kleinen Dingen mit dem Heute leben. Weil die Zukunft ist nicht in unserer Hand. Deswegen möchte ich euch ermutigen, lebt mit dem Heute und legt einfach die Zukunft in Gottes Hand. Sprecht mit dem Herrn darüber, teilt ihm diese Wünsche, jede persönliche Sehnsucht. Wir haben in diesen Tagen auch so manches gehört, dass unser Leben eine persönliche Beziehung mit Gott ist. Und da dürfen wir ihm alles sagen. Im Psalm 62 heißt, schüttet euer Herz vor Gott aus. Das ist sogar ein Gebot, eine Aufforderung. Und deswegen ist es nicht verkehrt, über Dinge der Zukunft, über ganz persönliche Anliegen nachzudenken, vielleicht darüber sogar zu weinen und den Herrn zu fragen. Das ist normal, das ist gut, das ist nicht verkehrt. Aber lebe mit dem Heute. Und an der Stelle auch dieser Satz, den gestern Helmut gesagt hat, der ist mir echt ganz neu tief zu Herzen gegangen. Der gefürchtetste Ort des Teufels ist das Kämmerlein. Dort legen wir alle Sorgen der Zukunft ab. Dort legen wir alle unsere Nöte, unsere eigenen Sorgen, unsere Fragen ab und dann gehen wir in das Heute. Und wisst ihr, einerseits will ich es nicht sagen, aber es brennt mir im Herzen, es euch zu sagen. Verschwendet nicht eure Jugendzeit. Fangt nicht an mit 15, 16, 17 darüber nachzudenken, aber nicht nur nachzudenken, sondern eure Augen laufen zu lassen nach Dingen, die nicht für euch sind und nach Personen, die nicht für euch sind. Ihr macht eure Jugendzeit damit kaputt. Und vielleicht kann ich damit nochmal diese Frage beantworten, wozu war dieser Dienstagabend? Dass ihr das ein Stück weit besser versteht. Dass Gott es möchte, dass ihr eure Zeit ausfüllt. Es gibt ja dieses Lied, hast du dich früh dem Herrn geweiht, schön wird das Leben sein. Doch die versäumte Jugendzeit, heißt da, holst du nie wieder ein. Wir hatten einen Oberbund in der Gemeinde, der hat sich, glaube ich, mit 60 bekehrt. Ich würde übertreiben, wenn ich sagen würde, er hat jedes Mal gesagt bei einem Zeugnis, dass er es bereut. Aber sehr oft, wenn nicht eine Sache mir in Erinnerung geblieben ist, was er gesagt hatte, dann die Tatsache, dass er bereut hat, dass er so spät zu Gott gekommen ist. Das haben viele von euch nicht, viele, fast die meisten, ich hoffe alle, haben das Privileg, dass ihr es nicht so gemacht habt, dass ihr Gott kennt und Jesus euch begegnet ist. Aber die Frage ist, was macht ihr jetzt? Was macht ihr? Zum Beispiel, du bist 18 und heiratest mit 23. Was machst du in diesen 5 Jahren? Versteht ihr? Gott kennt die Zukunft. Und lass ihn das Heute ausfüllen. Es ist genug, sagt Jesus, dass der morgige Tag, dass der heutige Tag seine Plage hat. Der morgige Tag wird für das Seine sorgen. Und Jesus bringt hier so Beispiele von Salomo und sagt, wie viel Reichtum hat Salomo angesammelt? Jesus sagt, die Lilie auf dem Feld, fährt ein Bauer rüber und mäht die Wiese und dann hat die keine Bedeutung. Und er sagt, die war schöner als alles, was Salomo gesammelt hat. Sorgt nicht. Lebe mit dem Heute. Warum? Weil Gott deine Zukunft kennt. Verschwende. Ich möchte es echt, ich wünschte, ich könnte es euch ins Herz schreiben, aber ich kann es nicht, der Herr kann es tun. Und wenn du bisher deine Zeit vergeudet hast, wirklich mit unnützen Dingen, ich habe manchmal die letzte Zeit über den Vers nachgedacht, in den Sprüchen, wer unnützen Dingen nachgeht, ist ein Narr. Und wir kennen diese Geschichte oder das Gleichnis, wo Jesus sagt, von den Talenten, und dann sagt er zu dem einen, der sein Talent vergraben hat, du Narr. Na, du Schalksknecht heißt, Entschuldigung. An einer anderen Stelle, wo Jesus das Gleichnis sagt, von dem einen, der sich sozusagen für die Zukunft vorgesorgt hat, der einen reichen Ertrag, eine reiche Ernte hatte, und dann sagt, oh, ich baue mir größere Scheunen. Schaut mal, er hat nicht mit dem Heute gelebt. Er hat gedacht, ich schaffe mir jetzt eine Sicherheit. So kannst du vielleicht mit 18 Jahren eine Freundschaft beginnen. Du sagst, weißt, du wirst spätestens mit 25 Jahren heiraten. Du schaffst dir eine Sicherheit. Aber dann kommt Gott, wenn du 20 bist, und sagt, du Narr, was machst du mit dem Heute? Warum vertraust du mir nicht? Warum glaubst du nicht, dass ich für dich sorge, dass ich dir das Beste gebe? Habt doch ein Glauben an Gott. Jesus sagte das einmal. Habt Glauben an Gott in Johannes 14. Habt Glauben an mich. Ich möchte euch wirklich herausfordern, auch wieder an dieser Stelle mit Gottes Hilfe echt zu sein und nicht für die Zukunft zu sorgen. Ich werde es nicht wiederholen, die Zeit ist schon lang abgelaufen, auch wenn wir später gestartet sind. Ich habe das letztes Jahr erwähnt. Nutze dein Heute aus. Nutze deine Jugendzeit aus, um geistlich zu reifen, um geistlich zu wachsen. Lerne in deiner Freizeit Bibelverse auswendig. Lerne Lieder auswendig. Trefft euch mit jungen Leuten zum Gebet. Macht Krankenbesuche. Und so weiter. Victor hat einige Dinge dazu gesagt über das praktische Dienen. Gebt von eurem Vermögen für das Reich Gottes. Und so weiter. Ihr sammelt euch Schätze an, ihr werdet zu Männern und Frauen, die wirklich Ehen gründen werden, die tragfähig sind. Und eine der größten Nöte in der heutigen Zeit in den Gemeinden unter der Christenheit ist, dass genau das nicht gemacht wird. Wir können es glauben oder nicht. Die Jugendzeit wird vergeudet und dann geht man in eine Ehe und Familie und man ist nicht dafür vorbereitet. Und dann gibt es viele Nöte in der Kindererziehung, in der Ehe. Bis dahin, dass vieles kaputt geht. Ihr habt die Chance. Gott gibt euch die Möglichkeit, mit dem Heute zu leben. Die Frage ist, ob du Gott ernst nimmst, ob du bereit bist, wirklich deine Zukunft, die du nicht in der Hand hast, die aber Gott kennt, ihm abzugeben. Und auch hier wieder, es ist ein Geheimnis des Segens. Und ihr habt die Chance, ihr habt die Möglichkeit, das um Welten, um weite Maße besser zu machen als ich und als mancher von uns, der schon 30 oder 35 oder 45 ist. Das ist eine einmalige Chance. Die Frage ist, gehst du auch hier von dem Ort heute weg und du sagst in deinem Herzen, du triffst die Entscheidung und sagst, ja, ich werde das tun. Oder bist du wetterwendisch? Oder hingst du auch an diesem Punkt vielleicht ein bisschen auf beiden Seiten? Sagst, ah, so schlimm ist es nicht, wenn ich 5, 6, 8 Stunden in der Woche Computerspiele spiele. So tragisch ist dieses oder eine nicht. Und nochmal, ich spreche von einem natürlichen Christsein, von einer Freiheit, die Jesus gibt. Nicht von einem Mönchtum. Aber mitten im Alltag nehmen wir Gott beim Wort und glauben, dass er für uns sorgt. Glauben, das, was ich euch jetzt gesagt habe, das, was Gott uns sagt in Psalm 139, 16, er kennt jeden Tag meines Lebens bis zum letzten Tag, wenn ich von der Zeit in die Ewigkeit gehe. Möge Gott uns segnen. Möge Gott dir persönlich helfen, dass du diese Wahrheiten, biblische Wahrheiten mitnimmst. Gott kennt mich und Gott kennt meine Vergangenheit. Du kannst nichts verbergen. Gott kennt deine Gegenwart. Er will, dass du mit dem Heute lebst. Und Gott kennt deine Zukunft. Gott segne euch. Amen. Amen.